Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Holzhey und dieses Interview ist der Hammer. 17-facher Ironman. Also wenn jemand wie er nicht weiß, wie man solche Herausforderungen angeht, das bewerkstelligt und das auch noch 17 Mal, ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich freue mich unglaublich über dieses Interview heute mit Zlatko Sterzenbach. Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Ich begrüße dich ganz herzlich hier in meinem Podcast und auf meinem Kanal.
Danke, Katja. Danke, dass du nach Berlin gekommen bist. Ich fühle mich geehrt.
Ja, dich wirklich mal live zu treffen und danke für deine Zeit, auch für dieses Interview. Das freut mich wirklich sehr. Ich bin mega beeindruckt von deiner Historie. Also Ironman Beende ist ja wirklich nochmal was anderes als ich habe einen Ironman gemacht oder Ironman teilgenommen. Ne? Also
naja, teilnehmen, da muss man schon klar, da teilnehmen noch, machen. Da kannst viele, du noch scheitern. Ne?
Da kannst du noch so 100 Meter und dann
DNF machen, also did not finish. Finisher heißt, du bist wirklich über die Ziellinie gerobbt, gejoggt, gerannt, wie auch immer. Ja.
Mich würde mal interessieren, wie war so deine Lebensentwicklung? Weil wir halten uns gleich nochmal über dein Geschäftsmodell. Ja. Ne? Aber wie war so der Weg dahin? Du warst also Fulltime-Sportler oder
Nein,
hast du das nebenberuflich gestartet und dann so einfach dieses Adrenalinblut geleckt bei diesem Ironman oder wie kommt man dahin?
Nee, überhaupt nicht. Mein Weg war ungefähr so. Ich habe nach der Schule, weil mein Abitur zu schlecht war, ich aber Medizin studieren wollte, erstmal Krankenpfleger gelernt.
Oh.
Also ich habe eine dreijährige Ausbildung als Krankenpfleger abgeschlossen. Ich bin examinierter Krankenpfleger. Dadurch läufst du alle möglichen Stationen, Onkologie, Orthopädie, Urologie, Gynäkologie. Und dort hatte ich sehr viele einschneidende Erlebnisse, die jetzt auch mich noch für mein Tun motivieren. Da erzähle ich vielleicht ein bisschen was zu. Habe das auch abgeschlossen, wusste aber schon während der Ausbildung, nee, das ist es doch nicht. Weil erstens habe ich gemerkt, ich kann nicht gut mit Hierarchie. Und Krankenhaus ist sehr hierarchisch. Also ich habe mich immer als Krankenpflegeschüler, das ist so knapp oberhalb der Putzfrau, habe ich mich immer schon mit den Chefärzten angelegt, weil ich deren menschliches Verhalten unmöglich fand.
Und da daher, sind schon 5 Ebenen dazwischen.
Und da sind ein paar Ebenen dazwischen. Und ich wusste, wenn ich jetzt selber irgendwann mal selbstverantwortlich arbeiten möchte als Arzt, das heißt entweder eine eigene Praxis habe oder als Chefarzt selber arbeite, brauche ich ja vor den Facharzt. So, den Facharzt bekommst du aber nur, wenn du als entsprechender Assistenzarzt dem Ober- oder Chefarzt in der Schleimspur hinterherläufst. Und da wusste ich, das wird nichts. Und da ist es ja zu spät. Also die Menschen sind ja schon krank, wenn sie da hinkommen. Deswegen dachte ich, Mensch, ich möchte präventiv wirksam sein. Hab dann Lehramt studiert, Sport und Germanistik für Studienrat. Also ich wollte am Gymnasium Kinder unterrichten, inspirieren. Hey, da kannst du noch was verändern.
Gut.
Ich habe mich selber finanziert schon immer und habe sozusagen 5 Jahre gebraucht im letzten Semester, mein letztes Praktikum. Nach 5 Jahren habe ich gemerkt, nee, Lehrer willst du auch nicht werden.
Was?
Hab dann, also für alle die sagen, oh, ich muss das jetzt durchziehen, wenn du merkst, dass es das nicht ist, dann lass es. Ich wusste, ich will in dem System nicht alt werden.
Es
war sehr deutlich. Also ich habe die Kinder geliebt, aber ich meine, wenn du schon mal im Lehrerzimmer warst, das ist jetzt nicht irgendwie der Ort der Freude, sondern eher der Ort des Schreckens. Und wenn du so Menschen die Hand gibst, ja, wo du das Gefühl hast, mit 30 gestorben, mit 70 die Benachrichtigung, da wusste ich, das ist nicht meine Zukunft. Weil ich hatte mich nebenbei im Studium, einmal am Wochenende habe ich im Krankenhaus gearbeitet nach wie vor. Und in der Woche habe ich dann teilweise im Fitnessstudio so kleine Kurse gegeben. Und habe dann im Networking angefangen, also Multilevel Marketing.
Ah, echt?
Damals noch bei Herbalife. Bin noch mit diesem komischen Button rumgelaufen, I love Herbalife, wo man dann angesprochen werden sollte. War sehr erfolgreich. Also ich habe da irgendwie so 4.000 D-Mark nebenbei.
Wow.
Mit 10 Stunden.
Also auch schon da die Vertriebsschule gleich?
Ja, wobei, nee, ich war gut im Beraten. Ich war Produktkönig, weil ich von dem Produkt selber überzeugt war, weil ich extreme gesundheitliche Veränderungen damit bekommen habe. Also ich habe Maus-Bechtere früher als Diagnose gehabt und ich hatte danach keine Schmerzschübe mehr.
Oh.
Also durch die Kräuter, nehme ich mal an. Also ich war ein super Berater, aber ich null Struktur. Also ich war kein guter, in dem Sinne Verkäufer, Vertriebler, um eine Struktur aufzubauen, um da irgendwann mal wirklich dieses berühmte passive Einkommen zu bekommen. Und dann habe ich gesagt, scheiße, was machst du jetzt? Und dann habe ich per Zufall gesehen, dass Diplom-Sportwissenschaften für Prävention und Rehabilitation in Potsdam angeboten wurde. Mhm. Ich habe ja in Berlin studiert, an der Freien Universität, Lehramt. Und da habe ich gewechselt. Die haben mir auch relativ viel anerkannt, aber ich durfte dann zwei Semester sozusagen gleichzeitig studieren. Also einmal das aktuelle Semester und das, was ich eben nachholen durfte. Also ich hatte damals so eine 30 Semester Wochenstunde. Das ist schon heftig. Ja. Habe nebenbei mich für einen Ironman vorbereitet und Networking und noch im Fitnessstudio gearbeitet. Also ich war wirklich
rund um die
Ich glaube, ich hatte eine 100-Stunden-Woche.
Okay.
Ich weiß nicht mehr, wie ich das durchgehalten habe. Ich habe meine Frau hat gerade auch immer gesagt, wo holst du deine Energie her?
Also da hast du schon mit Ironman angefangen
im Studio. Da fing das, genau, 1987 war im ZDF das erste Mal der Bericht. Und also ich konnte nicht wirklich schwimmen. Also ich war mal im Schwimmverein ein halbes Jahr, aber ich, wie gesagt, laufen ging gar nicht. Also ich war ein der schlechtesten Läufer in der Schule. Ich konnte kein Liegestütz, kein Klimmzug. Okay. Ich war wirklich alles andere als sportlich. Also ich habe mir das wirklich dann angetrainiert.
Wie kam dann der Auslöser durch den ZDF-Bericht?
Ich habe diese Bilder gesehen und dachte, da will ich hin. Das war wie so ein Virus.
Krass.
Das war für mich so pures Abenteuer. Und dann habe ich gesagt, okay, da will ich hin. Und dann kam der erste Triathlon in Berlin, so eine kurze Distanz. Und dann war ich da auch relativ schnell nach dem Schwimmen und nach dem Radfahren war ich Siebter von 300. Also wow. Ich war mit dem, der da gewonnen hat, war ich zusammen sozusagen in die Wechselzone gefahren. Jetzt wird hier gerade Eis ausgeschüttet.
Mhm. Es wird fürs Mittagessen vorbereitet.
Ja, ich hoffe, das hört man nicht so. Aber und nur beim Laufen bin ich dann total eingebrochen. Also Laufen war dann irgendwie erstmal nicht meins. Mhm. So fing das an. Dann habe ich 4 Jahre gebraucht, um mich dann für Hawaii zu qualifizieren.
Boah, das ist 4 ja so, Jahre am Stück trainiert.
Ja. Ich habe das ja 25 Jahre gemacht. Also ich habe 25 Jahre für Triathlon immer nebenbei trainiert. Und ja, das sind ja die Weltmeisterschaften. Das heißt, du darfst dich an einen dieser 30 Qualifikationswettkämpfe weltweit, jetzt sind es mittlerweile 30, früher waren es glaube ich weniger, qualifizieren. Das heißt, du darfst in deiner Altersgruppe irgendwie unter den ersten 3 bis 5 sein. Und ich war glaube ich damals irgendwie 10. in meiner Altersgruppe und bin dann irgendwie nachgerutscht, weil nicht alle nach Hawaii gegangen sind. Mhm. Also wirklich Glück gehabt mit meiner Zeit damals von 10 Stunden und 7 Minuten irgendwie mit, ich war 24 Jahre jung.
Wow.
Und da war ich auf Hawaii und das war ein sehr magisches Erlebnis, weil das natürlich für mich ein sehr starker Convincer war. Slatko, alles, was du dir vornimmst, kannst du erreichen, wenn du dafür etwas tust.
Wenn du brennst, ja.
Viele Prinzipien, die ich jetzt lehre, die ich jetzt im Coaching oder auch in den Seminaren anwende, hatte ich damals nicht bewusst auf der Platte, sondern habe ich unbewusst angewendet. Mhm. Ja. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, war ich der erste Personal Trainer oder mit einer ersten Personal Trainer in Deutschland. Da weiß ich noch wie heute, ich bin als Student mit Managern joggen gewesen für 30 D-Mark damals noch und dachte, wie geil ist das denn? Ich habe hier bezahltes Training. Und diese Geschichte, diese Historie, 2000 bin ich dann nach München gezogen, hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass mich dann ein sehr großer Ausbildungsverband in der Fitnessbranche angesprochen hat, ob ich nicht Personal Trainer ausbilden möchte.
Ah, okay.
Das habe ich dann gemacht und ich war damals schon 1997 kam Spinning nach Europa. Da war Johnny G, der Creator, der Erfinder der Spinning Methode, sozusagen das erste Mal auf der FIBO, diese Fitness- und Bodybuilding-Messe auch in Essen damals, jetzt ist er in Köln. Und es war genauso, ich habe das gesehen, muss dir vorstellen, so ein 45 Jahre Mann, dunkelbraun, metallic, muskulös, durchtrainiert, oberkörperfrei, schwitzend auf dem Spinningbike, trinkt durch die Nase, springt vom Fahrrad ab, macht einen Spagat und erzählt dir was, Energy flows, where attention goes. Und ich so, what the fuck is this? Wie geil.
Aber das könntest du heute sein, ne?
Ja, mach ich jetzt ähnlich. Also ich habe ja viel von ihm gelernt. Das war ja schon einer meiner wichtigen Mentoren auch in meiner Entwicklung. Gerade gestern einen Post gemacht und mich bei ihm nochmal bedankt, weil das sehr nachhaltig war, was er gemacht hat. Ja, und dann hatte ich eben Body Pump auch als Master Instructor gelernt. Ich habe also Body Pump Kurse, Spinning Kurse gegeben in München, im Leos, in so einer der bekanntesten Fitnessstudios da in der Leopoldstraße. Hab Personal Training gegeben und dann kam das manchmal, dass dann irgendwelche Teilnehmer in Spinningkursen gesagt haben, Slatko, du erzählst immer so viel Wissen über Ernährung und Mentaltraining und Trainingswissenschaften während der Spinning. Kannst du nicht mal mein Vertriebsteam fit machen?
Ah, okay.
Und das war dann sozusagen mein erster Auftrag. Das war ein Manager von Cisco.
Mhm.
Immer noch ein guter Freund von mir. Die zweite Anfrage war dann Capgemini. Mhm. Kennst du ja wahrscheinlich auch. Und die dritte Anfrage war dann McKinsey.
Ach was.
Und mit den 3 Referenzen ging es natürlich dann ganz gut los.
So. Aber Wahnsinn.
Und so fing das an, dass ich dann immer mehr Vorträge und Seminare in Firmen gegeben habe.
Für Gesundheitsvorsorge dann?
Das war primär noch so Gesundheitspräventionsbereich, Manager fit halten, Stressmanagement, so diese Themen. Und das hat sich dann immer mehr verschoben Richtung Motivation, Richtung jetzt so eben 2012 dieser komplett neuen Branding gemacht mit dem Iron Mind, wo ich sagte, ich will auf der Metaebene arbeiten. Also ja, ich habe mich gefragt, letztendlich, ich habe 12 Jahre Vorträge gegeben und den Menschen letztendlich in meinem Gesundheitsvortrag erzählt, schlaf mehr genug.
Wie viel ist bei dir genug?
7,5 Stunden.
7, okay.
Hör mit dem Rauchen auf, trink nicht allzu viel Alkohol, iss mehr Obst und Gemüse, genau, Kaffee ist okay, iss mehr Obst und Gemüse, mach 3-mal die Woche ein bisschen Ausdauertraining und 2-mal die Woche 15 Minuten Muskeltraining. Das ist das, was für die meisten neu ist, Muskeltraining, wie wichtig das ist. Aber die anderen 5 denkst du ja so, das habe ich noch nie gehört. Also, wir wissen das.
Ja.
Und das war dann für mich so der Schalter, wo ich gefragt habe, wir sind Wissensgiganten, aber Umsetzungsdilettanten. Ja. Also warum tun wir nicht die Dinge, die wir doch wissen? Und da habe ich dann sehr viel angefangen über Meditation, über Hypnoseausbildung, Psyche-Ausbildung, NLP, komplette Programm, Hypno-Coach, also alles, was es gibt, so um schnelle Veränderungen zu bewirken, eben da die Ausbildung zu besuchen.
Das heißt, du hast dich damit auseinandergesetzt, woran liegt das, dass die Menschen Hindernisse haben, das Wissen zu haben, aber nicht anzuwenden und wie hängt das in der Psyche zusammen?
Ja, ich wollte verstehen, warum gibt es Menschen, denen fällt es leicht? Zum Beispiel, warum gibt es Menschen, dass es denen leicht fällt, die Steuerbelege zu sortieren?
Ja.
Und es gibt Menschen, die schieben das 10 Monate vor sich hin.
Ja, aber hat es was mit den Typologien zu tun oder ist das nochmal tiefer liegend?
Es hat was mit Strukturen zu tun. Es hat was mit der Art und Weise, wie wir denken, zu tun. Wespe.
Ja, es ist Hochsommer, ne? Da sind die Wespen. Die
das
mögen den Saft.
Ein bisschen der Saft hier. Ja, ich tue den mal ein bisschen
da
hier
unten
stellen.
Krass, weil ich erkläre es mir immer mit den Menschentypen, ne? Also Typologien, das eine liegt einem halt näher, das andere weniger nah, gerade jetzt auch beim Thema Teamzusammensetzung, wen brauchst du da als Team, als Mitarbeiter im Recruiting letztendlich,
ja.
Ne?
Ja.
Aber du scheinst ja da nochmal auf eine andere Ebene zu schauen.
Es gibt, also ich habe ja dieses Buch Change Your Chance, wo ich die 5 Erfolgsfaktoren für mich so herauskristallisiert habe. Ich nehme immer gerne die Metapher vom Leistungssport, weil für mich Sport eine coole Metapher ist, weil sie viele Grundprinzipien in meiner Welt des Lebens sehr klar und ich sag mal auf Zellebene erlebbar macht. Ja, also Beispiel, Erfolg zu bekommen ist, du nimmst dir etwas vor, heute gehe ich ins Fitnessstudio, ich mache 10 Übungen, ich mache 10 Wiederholungen. Und du machst bei jeder dieser Übungen eine Wiederholung mehr. Da hast du in der 20 oder 30 Minuten Zeit schon 10 Erfolge. Du sagst, geil, jo, vorgenommen, erreicht, überreicht. Nächste.
Okay.
Und das, wir lernen auf unbewusster Ebene, wir lernen auf Strukturebene. Und deswegen finde ich die Metapher Sport genial. Der erste Erfolgsfaktor ist elementar. Das macht in meiner Welt 95% aus. Das ist der Game Changer. Deswegen machen wir den zum Schluss. Der zweite ist Vision. Also wir haben ja alle dieses fotografische Gedächtnis.
Das Bildliche.
Ja? Also es ist alles gespeichert. Es ist Wahnsinn, was unser Gehirn leistet. Wir hatten mal einen Seminarteilnehmer, der ist bis zum 3. Lebensjahr in Südamerika groß geworden.
Ja.
In 3 Jahren spricht er schon ein bisschen Spanisch. Ja. Ist dann nach Deutschland gekommen, war 38, konnte kein Wort Spanisch mehr.
Okay.
Und in der Hypnose haben wir den 3 Jahre alt sein lassen und plötzlich hat er gequatscht.
Auf Spanisch gesprochen.
Auf Spanisch. Also das, was die meisten ja kennen, die sicherlich auch deinen Podcast hören, ist dieser Satz von Watzlawick, man kann nicht kommunizieren.
Genau, logisch.
Genau. So Klassiker. So. Und den Satz kannst du eben 1 zu 1 übertragen, du kannst Informationen nicht verarbeiten. Das heißt, alles wird gespeichert. Und die Frage ist das, was wir da speichern, etwas, was wir für uns nutzen oder gegen uns? Oder anders gesagt, wir alle haben dieses fotografische Gedächtnis, nur die meisten haben keinen eigenen Film drin. Sie lassen sich Filme reindrücken von Medien, von Social Media, von früher System noch Kirche. Also Film ist jetzt gesagt übergeordnet für Gedanken. Wir nennen das in der Fachsprache Meme, also Gedankenviren. Und da dürfen wir einfach hellhörig werden, ist das, was ich da an Bildern im Kopf habe, an Bildwelten, an inneren Filmen, etwas, was mich unterstützt oder eher limitiert. Ja, also wenn jemand zum Beispiel zu mir kommt und sagt, Satko, ich würde gerne 25 Kilo abnehmen. Früher habe ich noch Ernährungsprogramme geschrieben, mache ich nicht mehr. Die erste Frage, und das ist wirklich wie ein Reflex, kannst du dich dir selbst in Schlangen vorstellen? Mhm. Also anders gesagt, wenn du es selber nicht sehen kannst, auf vornehmen Deutsch, no fucking chance. Du hast keine Chance.
Da gibt's von der kleine Prinz so einen Satz, ne? Du musst einmal da gewesen sein, um es zu sein.
Ja,
ne?
Genau.
Dieses Bild, du musst es dir vorstellen können. Ja. Und
absolut. Also nicht wie Helmut Schmidt ja immer so schön gesagt, ne? Wenn ich Visionen habe, dann gehe ich zum Arzt. Der meinte Halluzinationen, sondern ich meine wirklich eigene, selbst kreierte Bilder. Wie hätte ich es gerne in schön?
Ja.
Ja. Und das ist das, was die meisten nicht machen. Sie machen eher das Gegenteil. Sie spielen, und da war ich voll mit dabei, ständig Horrorszenarien und wundern sich, warum sie schlecht drauf sind. Ja. Sie planen die Probleme.
Man kommt halt aus der Spirale dann nicht raus.
Ja. Genau.
Das ist ja auch der Ansatzpunkt für Visionsarbeit oder Vision Boards, ne? Wenn man sich weiterentwickeln will.
Genau.
Ne? Ja. Da ging es mir übrigens ähnlich wie dir. Die Vision Board, seit Anfang 20 arbeite ich damit, aber es war unbewusst. Das war nichts irgendwie, dass ich so gezielt immer drauf hingearbeitet habe. Erst jetzt im Rückblick, ne, wird mir bewusst, wie krass das, also es hat ja auch immer gewirkt, ne? Mhm. Aber es war mehr so, ich mach mal hier kreativ eine Collage und was hätte ich denn eigentlich alles gern? Und das Schlimmste war für mich in dem Moment, wo ich, das war so Anfang 30, alle meine materiellen Ziele damals vorstellbar erreicht hatte.
Ja.
Und ich keinen Luftschloss mehr hatte.
Ja.
Das war, wo ich war, wo ich dachte so, was kommt denn jetzt noch?
Ja, also das ist der eine Part, ne? Wirklich mal sich bewusst hinzusetzen, wie hätte ich es gerne schön, so dieser wunderschöne Film mit Jack Nicholson, Morgan Freeman, das Beste kommt zum Schluss, so die Löffelliste mal überlegen, ne? Was möchte ich haben, was möchte ich erleben, wer möchte ich sein, was möchte ich geben in meinem Leben, bevor ich den Löffel abgebe. Und das andere ist, was ich gerade sagte, wirklich Vision, bewusst Bilder zu entwickeln, bewusste Filme zu entwickeln, wie ich es gern hätte und ins Gefühl reinzugehen. Das ist das, was die meisten vergessen. Durch die Connection mit dem Gefühl hast du eine andere Energie. Das ist in meiner Welt ja nochmal eine andere Intensität. Und das, was wir verstehen dürfen, alle unsere Gefühle, also ich bin motiviert oder ich bin nicht motiviert oder ich bin schlecht drauf oder ich bin euphorisch, ist immer, also das Gefühl mit dem entsprechenden Hormoncocktail ist immer das Ergebnis von dem, was ich vorher bei den meisten Menschen unbewusst im Gehirn gemacht habe.
Ah, okay.
So, und das ist die spannende Frage, was machst du vorher? Also wenn ich zum Beispiel Menschen habe, die zu mir ins Seminar kommen, sagen, Satko, ich habe gehört, du machst Flugangst weg in 20 Minuten, wie geht das?
Oh.
Dann frage ich sie, naja, wie machst du denn Flugangst? Und dann gucken sie mich an wie ein Auto, wie mache ich Flugangst? Die ist einfach da. Sag ich, nein, du machst vorher etwas im Gehirn, damit du dieses
Flugangst
Gefühl hast.
Flugangst hast, ja, genau.
Weiß ich nicht. Überleg mal. Weiß ich nicht. Und dann frage ich, na, wo sitzt du denn? Ja, hinten. Aha. Also schon dadurch weiß ich, er hat einen Film, er hat ein inneres Bild.
Mhm.
Und dann frage ich, was passiert denn? Und dann brauchen die manchmal, der eine braucht länger, der andere schneller. Ja, irgendwie plötzlich fallen die Masken runter, die Stewardess rennt nach vorne, der Container rollt hinterher, alle schreien, ein Teil der Wand reißt weg.
So. Schöne Bilder.
Genau. Bei so einem Film hat jeder Flugangst. Ja? Und das Spannende ist und das Coole ist, es geht extrem schnell, das aufzulösen. Ja, also unser Gehirn ist ja wie so eine Schallplatte. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Tonnen Schallplatten wir umgerechnet hätten im Gehirn. Und wir spielen diese Schallplatten immer wieder, diese gleichen Muster. Ja, jemand, der 30 gescheiterte Beziehungen hat, 3 gescheiterte Ehen, der dann sagt, ja, Frauen sind schwer. So. Und solange er immer auf der Bühne des Dramas sein Muster nicht verlässt, wird die gleiche Schallplatte aufgelegt. So, und das, was wir eben mittlerweile gelernt haben, es gibt wunderbare Techniken, wie zum Beispiel Hypnose oder Psyche, also psychologische Kinesiologie oder NLP, mit denen ich primär arbeite, weil ich die am spielerischsten und schnellsten finde, die Schallplatte zu zerkratzen.
Mhm.
Ja, also diesen unbewussten Gehirnablauf, den wir da haben, diese unbewussten Filme oder Gedanken oder Dialoge, das einfach durch Techniken zu zerstören.
Wie ist das denn, Also ich finde es mega spannend, diese Entwicklungsreise, die du jetzt erzählst. Ne? Du bist dann von dem einen Thema ans andere gekommen, dann hat sich so ergeben. Mal aus Business-Sicht betrachtet, war das so go with the flow und dann hat sich das so ergeben? Also eher so auch aus der Inspiration von außen raus? Und
beides.
Oder gab es so Punkte, du hast jetzt auch erwähnt, gerade 2012 hast du Iron Mind jetzt nochmal als Label nochmal anders aufgezogen, woran du gesagt hast, und jetzt treffe ich eine Entscheidung und jetzt wird einmal Tabula Rasa gemacht und so geht es jetzt weiter. Also wie ist da deine Entwicklungsgeschichte?
Also es war eine Mischung. Es war manchmal wirklich ein Zufall. Wie gesagt, ich war auf der FIBO damals, 96, weil ich an so einem Ergometer, also Radergometer-Wettkampf mitgemacht habe. Ich sagte, wer schafft am meisten Watt und wie viele Kilometer in einer Stunde auf so einem Teil? Und dann bin ich eben da rumgelaufen und plötzlich sehe ich da Johnny G. Und dachte, boah, wie geil. Und dann setze ich mich auf das Fahrrad und denke, endlich mein Ergometer, wo du drauf sitzt wie auf dem Rennrad. Mhm. Ich war sofort inspiriert. Dann habe ich eben die Ausbildung gemacht zum Spinning-Trainer. Und dann war ich sehr engagiert in meinem Fitnessstudio. Ich habe da meinen damaligen Studiobesitzer überredet, diese Spinning-Bikes zu kaufen, weil ich wusste, dass das gut ist. Und dann haben wir echt in so einem ganz kleinen Raum 11 Bikes wirklich geschwitzt und es hat gestunken und die Kerze in der Mitte und das war geil. Und weil ich so begeistert war, hat dann irgendwann der Distributor von den Bikes gesagt, du, die machen jetzt da eine Ausbildung für Ausbilder, weil es war irgendwie schwer, dass die Amerikaner die Europäer ausgebildet haben, weil die Amerikaner haben schon didaktisch, methodisch ein bisschen andere Art und Weise zu lehren, als wir hier in Europa. Und dann hieß es eben, Johnny G kommt in die Schweiz für eine Woche und macht ihren Mastercamp. Und dann war ich einer, dann habe ich sofort angerufen bei der Schweiz. Dann habe gesagt, hier, ich bewerbe mich, habe denen was zugeschickt, warum ich meine, dass ich dazu zugehöre. Und dann, werde ich nie vergessen, hat mich dann der Schweizer Chef angerufen von der Firma Schwinn damals. Das war ja sozusagen diese Kooperation. Und dann haben uns eine halbe Stunde unterhalten und dann so typisch schweizerisch am Ende, ja, das hört sich ja ganz gut an, dann schicke ich dir mal die Tickets so. Also das war sozusagen die Zusage, dass ich einer der neuen Master-Instruktoren in Europa dann werde. Und dann war ich weltweit unterwegs. Ich habe über 6000 Trainer ausgebildet. Ich war in Spanien, Japan, Schweden, USA, überall. Also jedes Wochenende
weg. Ich wollte gerade sagen, wie sieht das dann familienmäßig aus?
Das gab's ja nicht.
Gibt's nichts, ne? Wie lange hast du das gemacht? Ein Jahr dann oder intensiv?
6 Jahre, schätze ich mal.
Oh. 6 Jahre um die Welt gechattet.
Ja, schon. Und dann 99 war ich bei der Inline-Kongress-Veranstaltung, so eine riesen Convention für Fitnesstrainer, die Fitnessbranche. Und da habe ich 2 Motivationsvorträge gehört.
Ah.
Zuerst einen Namen, den ich nicht nennen möchte, weil ich den unmöglich fand, weil ich den immer gerne mit Adolf Hitler vergleiche. Und den anderen Jörg Löhr, mit dem ich jetzt auch zusammenarbeite. Und da habe ich gesagt, so, wow, das möchte ich auch mal machen, weil ich habe schon teilweise Spinning-Kurse vor 500 Bikes gegeben.
Ja.
Also ich kannte dieses Gefühl, wenn so
vor der Masse.
So dieses, und komm mit und wir schaffen das und let's go und viel mit Mentaltraining gearbeitet. Und dann war ich bei, so habe ich gesagt, das will ich, also ich hatte dann irgendwann mal von ihm gehört, dass er in der Porsche Arena war in Stuttgart. Und vor 3000 Menschen bei Speakers Excellence damals, glaube ich, war das, wie gesagt, einen riesen Vortrag gehalten und dachte so, wow, das, also wenn er das, ja, wenn du das geschafft hast, dann bist du es. Und da hatte ich diese Vision im Kopf wieder, ne? Da wieder Vision. Und dann habe ich geguckt, okay, was machen denn die Guten? Was machen die anders? Und dann habe ich mir alle angeguckt, ob das ein Hermann Scherer war, mit dem ich auch teilweise Vorträge zusammen hatte. Wie gesagt, Jörg Löhr, Dr. Strunz damals noch, der Laufguru. Alexander Christiani habe ich dann über Zufall auch kennenlernen dürfen. Über den Sigi Heide, der ihn gemanagt hat. Und so bin ich dann da so langsam reingerutscht. Und dann war ich 2009 selber in der Porsche Arena. Also es hat 10 Jahre gedauert, bis ich sozusagen die Vision, die ich hatte, in mein Leben gezogen habe.
10 Jahre. Aber nicht, weil du es nicht richtig verfolgt hast, sondern weil du dachtest so irgendwann mal und dann ergibt sich das so im
Unterbewusstsein. Ich bin kein Freund von zu engen Zeitplänen, weil die in meiner Welt, also mir zumindest, eher Stress gemacht haben. Also was ich auch immer sage, wenn die Vision, also das emotionale Ganze, so das größere Bild groß genug ist, dann ist es vollkommen egal, ob es in 3 oder in 10 Jahren ist, weil der Weg geil ist. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die viele nicht auf der Platte haben, wenn du Visionen hast. Wenn der Weg keine Freude bereitet, wirst du das Endergebnis hassen. Und wir haben in unserer Gesellschaft, die ja sehr leistungsorientiert ist, eine sehr starke Motivation, die funktioniert. wird ja immer bewiesen, gerade in Firmen, ne? 30% mehr Umsatz, höher, schneller, weiter. Wir haben eine sehr starke Motivation über das Endergebnis. Was darauf bei den meisten auf der Strecke bleibt, ist die Motivation über den Prozess. Mhm. Das der ist Weg ein dahin. Frauending. Mhm. Ja, das ist so dieser klassische Satz, der sich so ein bisschen komisch anhört. Der Weg ist das Ziel. Ja. Nur da ist ganz viel Wahrheit drin. Ja. Ja, also wenn du den Weg nicht genießt, forget it.
Ja.
Ja. Also wie gesagt, das ist so der zweite Faktor, Vision. Der dritte sind Ziele.
Ja.
Also ich bin schon ein Freund von Zielen. Ich habe einen Trainingsplan gehabt. Ich habe mich nicht immer dran gehalten. Also ich bin sehr intuitiv beim Training, aber auch im Business unterwegs. Mhm. Also ich achte auch sehr aufs Gefühl.
Ja.
Fühlt sich das gut an, aber ich habe schon so meine Kontrollpunkte.
Und wie definierst du die Kontrollpunkte, wenn es nicht über die Zeit geht? Was hast du dann für Kontrollpunkte?
Das sind dann manchmal Zahlen, hängt vom Kontext ab. Also jetzt in der Beziehung ist es anders als jetzt im Business zum Beispiel. Also jetzt beim Ironman Hawaii damals war es klar, wenn die Vision die Weltmeisterschaft ist, dann ist ein Ziel, was davor auf jeden Fall erfüllt sein muss, die Qualifikation. Mhm. So, dann wusste ich also, welche Zeit brauche ich bei der Qualifikation. Mhm. Dann wusste ich, welche Zeit müsste ich ungefähr beim Halb-Ironman schaffen, damit das mit der ganzen Distanz schafft. Und okay. Dann wusste ich, wenn ich bei einer Halb-Ironman-Distanz, also 2 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 21 Kilometer laufen, was wäre dann eine Zeit bei einer olympischen Distanz? Und dann wusste ich, was brauche ich bei 10 Kilometern? Also ich konnte relativ schnell schon am nächsten Tag testen, nähere ich mich denen auf wöchentlicher Basis an.
Ja. Das heißt, das wirklich auf kleinste Ebene runtergebrochen, die Ziele, wie man es im Zielvereinbarungsprozess für Mitarbeiter
absolut,
auch macht.
Ne? Ja.
Und also dann hast du dich daran gemessen auch. Hm.
Das sage ich jedem, der abnehmen möchte oder was auch immer. Hm. Ja, 30 Kilo ist cool. Hm. Geniales Ziel, weil wird deine Gesundheit und deine Leistungsfähigkeit und deine Freude im Leben extrem positiv beeinflussen. Nur fang an, diese Woche 500 Gramm. Hm. Weil das ist leicht in einer Woche.
Ja.
So, das Was viele auch nicht verstehen, Motivation kommt durchs Tun und durch das Erreichen von diesen kleinen Zielen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie nach einer Woche, ich habe jetzt gerade in 7 Tagen in der Entgiftungskur 4 Kilo reduziert, aber wenn du diese 500 Gramm schaffst, denkst du, wow, geil, oh, ich kann mehr, oh, ich bleib dran. Mhm. Das ist genauso wie im Joggen gehen, fang nicht mehr gleich mit einer halben Stunde an. Geh 2 Minuten walken. Und dann denkst du, wow, das war jetzt echt leicht. Mhm. Boah, das kann ich.
Ja.
Oh, nächstes Mal mache ich 3. Langsam steigern. Weil dieses so in 4 Wochen zum Marathon ist völliger Schwachsinn.
Boah, in 4 Wochen zum Marathon ist auch, ja.
Gibt es einige Programme und Bücher, die sowas machen.
Ja, ja, ja. Ja gut, aber das ist ja wie Schlank im Schlaf und so Zeug. Ne? Das ist ja auch so wie Abnehmen über Nacht und lauter diese Dinge. Ne? Das ist halt Marketing dann wieder.
Das ist so ein bisschen dieses Shortcut. Also versuchen wir alle, die mit irgendwelchen Hacks dann die schnelle Lösung zu finden, die... Ob das im Business ist, weißt du selber, brauche ich dir nicht erzählen. Gibt es keine schnelle Lösung und in der beruflichen oder auch in der emotionalen und in der, ich sag mal, spirituellen Ebene genauso wenig. Das ist ein Weg.
Also zusammengefasst von deinen Geschäftsentwicklung war es quasi das Studium, dann die sportliche Tätigkeiten mit der Trainertätigkeit auch, dann all around the globe.
Ja. Ne?
Nach dem all around the globe kam dann dieses auf 10 Jahre auf die Bühne hinarbeiten.
Ja. Es war parallel. Also ich war immer ein Parallelläufer. Mhm. Ich hatte immer 2, manchmal sogar eben 3 Standbeine. Also ich hatte ziemlich lange zum Beispiel eben Kurse im Fitnessstudio geben, Personal Training, Ausbildung geben für Trainer. Und dann wurde, als dann die Speeches dazu kamen, die Keynotes, ist dann so langsam, habe ich die Kurse wegfallen lassen. Als das mit den Speeches mehr wurden, habe ich auch die Personal Trainings, 2007 habe ich dann sozusagen das Personal Training komplett abgeben, war dann auch in die Ausbildung, war dann wirklich nur noch Fulltime Speaker.
Ja. Krass. Und wie war dieser Entscheidungsprozess? Ist es dann so, oh, Kalender gibt's nicht anderes her, ich muss es jetzt absagen? Oder war das auch ein emotionales Thema?
Nein,
weil es ist ja auch, man hat es ja lange gemacht und man lässt was los dann, ne?
Ja, also es war teilweise wirklich rechnerisch. Also wenn ich jetzt eine Woche lang Personal Trainer ausgebildet habe, dann habe ich, glaube ich, in der Woche, und ich war gut bezahlt, ich glaube, 3,5 verdient.
Mhm.
So, und das habe ich ja mit einem Tag mit einer Speech bekommen.
Ja.
So, von daher habe ich natürlich schon gesagt, warum soll ich mir jetzt eine ganze Woche
wieder
weil ich sogar 2 Speeches machen kann. Und es war dann irgendwie, also es hat sich immer so zugespielt. Bei Schwinn damals hat sich irgendwie die Konstellation verändert mit Johnny G. Dann war das nicht mehr meins. Und dann habe ich so meine eigenen Workshops gegeben. Dann genauso mit der Person-Trainer-Ausbildung, das Beta, die mochten mich dann irgendwie nicht mehr, weil alle nur noch zu mir wollten. Also die, was viele Verbände und manchmal Firmen nicht verstehen, wenn sie so einen Mensch haben, der so für etwas brennt, sie versuchen dann gerne eine Methode, das Konzept verkaufen, was ich natürlich aus Firmensicht verstehen kann. Nur wenn du so eine Marke im Unternehmen hast, also die haben dich mal alle Spinning-Guru damals genannt, die wollten zu mir. Und da ist eben ein Vorfall gewesen, dann war ein Studio, was angefragt hat, Zlatko, wir würden dich gerne für eine Ausbildung. Ich sag, also wir haben bei Spinnern gefragt und er sagt, nee, das Zlatko kann da nicht. Und das, was sie nicht wussten, das Studio hatte mit mir Kontakt, wir kannten uns. Und ich auch, Mensch, schade, dass du an dem Wochenende nicht kannst. Und ich so, wieso? Ich kann doch. Also, und das war für mich dann so, okay, das passt nicht mehr zu der Philosophie des Spinning, die ich sehr liebe. Von Ehrlichkeit und Integrität. Und dann habe ich gesagt, nee, dann ist das einfach nicht mehr. Also es hat sich einfach irgendwie
dann so ergeben.
So ergeben, aber natürlich schon immer mit einer Zielsetzung. Ich will mehr, ich will anfangen, irgendwie Speaker zu werden. Mhm. Ich will diese Ausbildung geben. So wie ja jetzt auch wieder Wandel ist, Speaking komplett reduziert. Ich will eigene Seminare mehr geben. Und nur
mehr in die Seminare jetzt rein. Also Speaking wieder runter. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute und die Folge 1. Ihr seht schon, jetzt in der ersten Folge, der Zlatko und ich haben echt ein mega spannendes Gespräch gehabt und ich muss einfach, also es hat mich total emotional berührt, dieses Gespräch und der Tiefgang in diesem Gespräch. Also freu dich wirklich auf Teil 2, in dem es weitergeht mit meinem wunderbaren Interviewgast hier und gib mir eine Rückmeldung, wenn du sagst, die Folge hat mir gefallen, das fand ich spannend. Dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung und sage liebe Grüße, deine Katja.